Zu Beginn möchte ich mit uns nochmal beten. Jesus, was für ein Geschenk ist, dass deine Gemeinde sich heute wieder trifft und wir ein Teil davon sind, von all diesen Menschenmengen, die sich heute weltweit trifft, um dir zu begegnen. Dass wir hier beieinander sind als ein Teil davon und wir leben davon, dass du wirkst, dass du redest, dass du dich zeigst, dass das eben wirklich ist, was wir gesungen haben, dass du bis heute wirkst und Wunder tust. In ganz unterschiedlichen Situationen, mit denen wir heute hergekommen sind, in die wir später oder spätestens am Montag wieder zurückgehen. Wir leben davon, dass du wirkst. Und ich bitte dich um dieses Wunder, dass du das auch hier im Gottesdienst tust, durch die Lieder, die wir gemeinsam singen, durch das Miteinander, von dem du sagst, du bist mittendrin, durch deine Worte aus der Bibel. Was auch immer du vorhast, ich bitte dich darum, dass du dich zeigst, mitten in das hinein, was uns prägt. Amen. Jeder, dem du begegnest, kämpft einen Kampf, von dem du nichts weißt. Sei freundlich. Immer. So hat es der Schauspieler Robin Williams, nicht Robbie Williams, sondern Robin Williams, ausgedrückt und hier so in so einfache, kurze Worte packt er eine Wahrheit, die super tief ist und in der viel drinsteckt. Nochmal, jeder Mensch, dem du begegnest, kämpft einen Kampf, von dem du nichts weißt. Er ist Schauspieler, ist kein Psychologe, Therapeut oder sonst was und trotzdem trifft es. Jeder Mensch, dem du begegnest, kämpft einen Kampf, von dem du vielleicht keine Ahnung hast. Und in die andere Richtung gedacht und gefragt, was ist deiner? Was ist der innere Kampf oder der tiefe Schmerz, der dich begleitet? Vielleicht nicht erst Tage oder Wochen, vielleicht über Jahre. Etwas, das Teil deiner Geschichte ist und nicht einfach geschwind weggeht, sich entfernen lässt, tauschen lässt, wie ein neues T-Shirt anziehen. Einer meiner Kämpfe hat mit meiner Familiengeschichte zu tun. Hier so, wenn du schon Teil der Gemeinde schon eine Weile bist, ich habe das hin und wieder schon erwähnt. Und wie bei vielen aus meiner Generation komme ich aus einer zerbrochenen Familie. Und es ist eine Geschichte wirklich von Zerbruch, von Streit, von juristischem Hin und Her, von Verletzungen, von allem Möglichen. Und für mich war klar, Martin, das Gleiche passiert dir nicht nochmal. Das Gleiche soll nicht nochmal in Grün in deiner Biografie nochmal selber passieren. Und dementsprechend war das eine super spannende Frage. Trauen wir uns zu heiraten? Soll ich wirklich heiraten? Und was ist wenn? Und kannst du dir überhaupt sicher sein? Und ein Hin und Her, ein Angstgefühl, das immer wieder da war. Was machst du hier? Ein Gefühl, das mich, das auch uns als Paar immer wieder blockiert hat. Und klar, wir sind Gott da damit in den Ohren gelegen und es waren zum Glück auch Menschen da, die uns begleitet haben, die mich begleitet haben, aber das geht nicht einfach weg. Und in dieser Zeit, in der wir noch auf der Alp gewohnt haben, da war dann sonntags ein Gottesdienst und eine Moderatorin, die hat so eine große Terrakotta-Schale gehabt. Und hier drin war so ein Bild aus vielen kleinen, bunten Mosaiksteinchen. Und sie hat es so als Bild benutzt, um zu sagen, hey, so ist Gott, er macht aus den Bruchstücken unseres Lebens etwas Wunderschönes. Und ich sitze da so drin und denke mir, um alles in der Welt, ich will kein fancy, kein ausladend besonderes, hübsches Mosaik sein, mir wird es schon reichen, ein ganz stinknormaler, ganzer IKEA-Teller zu sein. Viel mehr bräuchte es gar nicht. Wozu dieses Bruchstücke schön anordnen? Hey, einfach IKEA-Teller sein, es wird mir reichen. Jeder Mensch, dem du begegnest, kämpft einen Kampf, von dem du nichts weißt. Und anders wiederum gesehen, was ist deiner? Wie geht's dir gerade damit? Und das Gute ist, ich bin so dankbar, dass die Bibel sehr ehrlich ist und so breit in dem, wie sie auch menschliche Erfahrungen abdeckt, dass wir dort genau solche Zerbrüche sehen und wie Gott, wie Jesus da damit umgeht. Und ich möchte dich heute einen Abschnitt mit hineinnehmen aus dem Lukas-Evangelium. Du siehst ihn hier an der PowerPoint oder eben auch in deiner eigenen Bibel. Und da passiert Folgendes. Da heißt es, unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte ihr ganzes Vermögen für Ärzte ausgegeben, aber keiner hatte ihr helfen können. Sie drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte einen Zipfel seines Mantels. Im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf. Und Jesus fragte, wer hat mich berührt? Keiner wollte es gewesen sein. Petrus sagte, Meister, all die Leute umringen und bedrängen dich. Aber Jesus erwiderte, jemand hat mich berührt. Ich habe doch gemerkt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Und da wusste die Frau, dass sie es nicht verheimlichen konnte. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Und vor dem ganzen Volk erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte. Und sie erzählte, wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Jesus aber sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Jesus ist eigentlich nicht irgendwie so ganz gemütlich am Schlendern und umgeben von Leuten, sondern eigentlich ist er in Eile. Da war ein Papa, der zu ihm kam, hat gesagt, meine Tochter ist todkrank, komm mit mir mit nach Hause. Es drängt. Und er ist unterwegs, es ist eine eilige Situation eigentlich. Er ist umgeben von Leuten, muss sich durch eine Menschenmenge bahnen und dann eben mittendrin kommt diese Frau ganz heimlich, still und leise daher. Und da heißt es in diesem Vers mal so kurz, eben was ihr Problem ist. Dass sie über 12 Jahre an einer Krankheit leidet, an Blutungen im Unterleib. Was diese Krankheit genau medizinisch betrachtet ist, weiß ich nicht. Ich bin Pastor und kein Arzt. Und das ist das, was wir hier einfach mal gesagt bekommen. Aber stell dir das vor, 12 Jahre lang ein Krankheitsbild zu haben, das dich begleitet, das nicht aufhört, der körperliche Schmerz, der da ist, die ganzen Probleme, die mit dran hängen. Und dann kommt zu dem, was körperlich schwierig ist, was dein Leben hart und herausfordernd macht, noch viel, viel mehr dazu. Im 3. Mose 15, da war ganz genau geregelt, was Frauen mit solchen Blutungen zu beachten hatten. Da ist noch viel, viel mehr geregelt und es gibt auch Regelungen für Männer in unterschiedlichsten Situationen. Ja, aber an dieser Stelle heißt es, Frauen mit solchen Erkrankungen, die sind unrein. Und jetzt sagst du, unrein? Es ist jetzt weniger das Medizinische oder das Hygienische gedacht, sondern das, was hinter dem Wort unrein steckt, heißt so viel wie einen Zustand haben, in dem du Gott nicht begegnen kannst. Wenn du den Zustand unrein hast, den man durch alle möglichen Dinge bekommen kann, bist du nicht in der Lage, Gott zu begegnen. Das heißt, sie hat nicht nur ein gesundheitlich-medizinisches Problem, sie hat auch ein geistliches Problem. Sie kann und darf nicht in den Tempel gehen, nicht an den Ort gehen, in dem ihr Volk Gott begegnet. Und es gibt im Jahr jede Menge Feste, wo du eigentlich dahin gehst. Und sie kann nicht hin. Und jetzt ist mit diesem Zustand, mit diesem Label unrein, das du bekommst, ist es so, dass Leute Abstand von ihr halten müssen. Dass Leute auf Abstand gehen. Weil das heißt, wenn du sie berührst, wenn du dorthin sitzt, wo sie saß, wenn du dort liegst, wo sie lag, bekommst du den gleichen Zustand. Jetzt nicht für immer, aber für eine Weile. Und was dann passiert eben ist, dass Leute auf Abstand gehen. Dass Leute auf Abstand von ihr gehen, weil sie diesen Zustand kultisch unrein, auf gut Deutsch, ich kann Gott nicht mehr begegnen für eine Weile, nicht haben wollen. Ja, das kommt zum Körperlichen dazu und es ist noch nicht alles. In diesem Zustand war es A, super unwahrscheinlich, dass sie einen Partner findet und je nach Krankheitsbild war es unwahrscheinlich, dass sie jemals Familie gründen kann. Und in einer Gesellschaft, in der es klar war, dass deine Kinder und deine Enkel dich im Alter versorgen, ist das absolut wild. Seit 12 Jahren hat sie eine Krankheit, heißt es hier, die dafür sorgt, dass sie körperlich wahnsinnig die Probleme hat, die dafür sorgt, dass sie Gott nicht begegnen kann, weil sie diese Eigenschaft unrein bekommen hat, dadurch, dass sie keine Familie gründen kann, dass Leute auf Abstand gehen, dass niemand da ist, der sie in den Arm nimmt, wenn sie das braucht und eine Zukunft, die unsicher ist, ohne Ende. All das versammelt sich in dieser Frau und hier ist es einfach mal so kurz beschrieben. Und die ganze Mühe, die sie damit hat, hier von Mediziner zu Mediziner durchgereicht zu werden, ja, nicht zu wissen, was es ist. Es gibt keine Krankenkasse, die es zahlt. Die Therapien, die vielleicht helfen können, die werden immer wilder, verrückter. Ach, vielleicht hilft noch das. Und ich stelle mir das vor, wenn du bei 3 oder 4 Ärzten warst mit der gleichen Geschichte, dann wieder von Neuem zu erzählen, was los ist. Wieder Hoffnung zu investieren. Hoffentlich wird es dieses Mal was. Und wieder enttäuscht zu werden. Das schneidet in die Seele von den Menschen. Und die Verzweiflung wächst. Diese Krankheit, sie ist absolut der alltägliche Kampf und der Schmerz für ihr ganzes Leben. Bei weitem nicht nur körperlich. Und in ihrer Verzweiflung tut sie das, was sie eigentlich ja nicht darf. Sie geht in eine Menschenmenge hinein. Wenn du diese Eigenschaft hast, hier so, du bist aufgrund dieser Krankheit kultisch unrein, du darfst eigentlich Leute nicht begegnen, vor allem nicht an einen Ort, an dem es viele Menschen hat. Aber heimlich, still und leise, möglichst unauffällig, tut sie das, was eigentlich verboten ist. Sie geht in eine Menschenmenge hinein. Und sie kommt an diesen Punkt, dass sie sagt, ich bin so verzweifelt, ich sehe Jesus und ich berühre ihn. Ich will ihn berühren. Wenn ich ihn anspreche, was passiert dann? Unter Umständen sagt er, nö, geh weg. Und sie sagt, allein schon, dass ich ein Stück von seinem Gewand berühre. Das muss was verändern. Im Nichtwissen, was er tut, was genau passiert, aber es muss was verändern. Sie tut was, das komplett verboten ist in ihrer Gesellschaft. Aber sie sagt, mitten in diesem tiefen Schmerz, ich suche die Verbindung zu dir, Jesus. Wenn mir jemand helfen kann, jetzt noch helfen kann, dann bist es du. Du musst gar nicht viel sagen, die Berührung reicht. Und dann heißt es einfach hier, sie geht dahin, kommt von hinten an ihn ran, fasst ein Stück seiner Kleidung an und schwupps. Das heißt, einfach mal kurz hier im selben Augenblick hören diese Blutungen auf. Mitten in ihrem tiefen Schmerz sucht sie die Verbindung zu Jesus. Wie gesagt, jeder, dem du begegnest, kämpft einen Kampf, von dem du nichts weißt. Und diese Kämpfe, die passieren manchmal sehr, sehr offensichtlich und manchmal sehr, sehr heimlich. Und doch sind sie da. Sie sind da hinter gepflegte Vorgärten, frisch sanierte Häuser. Sie sind da hinter absolut durchgestylte Outfits, hinter ganz arg like-verwöhnte Instagram-Profile, hinter Anerkennung, hinter einem guten Image, das man vor andere Leute hat, hinter hart erarbeiteten Erfolgen, hinter christlichen Biografien und Fassaden. Diese Kämpfe sind da. Es ist nicht die Frage, ob, es ist die Frage eher, welcher. Und da, wo du selber weißt, wo du innerlich am Kämpfen bist, es kann super unterschiedlich sein, wie du damit umgehst. Dass du sagst, es gibt Phasen, da ignoriere ich das oder ich verstecke es zumindest. Und vielleicht bist du jemand, der diese Kämpfe aktiv angeht. Vielleicht bist du jemand, der im Prozess dieser Geschichte Berge an Notizen gesammelt hat, Berge an Gedanken, riesige Krankenakte angesammelt hat. Vielleicht legst du schon lange Jesus da damit in den Ohren. Oder vielleicht, und das gibt es genauso, ist dein Vertrauen in ihn auch ein Stück weit gebrochen, weil sich nichts tut. All das ist möglich, All das gehört zu so einem tiefen Schmerz vielleicht dazu. Und mitten in deine und meine Erfahrungen möchte ich heute mit dir das tun, was diese Frau tut. Wenn du das vielleicht heute hörst, kann es sein, du kommst dir vor, dass du sagst, Martin, das ist viel zu einfach. Martin, das, was du hier so sagst, das hört sich so nach, das hört sich so einfach an wie ein Satz, den man einfach im Kindergottesdienst sagt. Und doch ist es diese tiefe Wahrheit, die diese Frau erlebt und die in der Bibel so breit daherkommt, zu sagen, hey, in meinem tiefen Schmerz suche ich die Verbindung zu Jesus. In meinem tiefen Schmerz suche ich die Verbindung zu Jesus. Vielleicht meldet sich in dir der Widerstand. Vielleicht sagst du, es ist viel zu einfach. Vielleicht öffnest du dich ganz vorsichtig und sagst, ja, vielleicht ist es dran. Wir haben keine Sicherheit genau, was passieren wird. Und doch ist es das, was diese Frau tut. Mitten in meinem tiefsten Schmerz suche ich die Verbindung zu Jesus. Vielleicht ist es etwas, das du zum wiederholten Mal tust. Vielleicht ganz vorsichtig, vielleicht ganz ohne Plan, was überhaupt passieren kann. Vielleicht trotz einer Verletzung, trotz einer Beschämung. Warum wir es brauchen? Aus eigener Kraft kriegen wir es nicht hin. Aus eigener Kraft habe ich es nicht hinbekommen. Und Jesus ist derjenige, der in Lukas 4 hier sagt, ich bin gekommen, um den Armen gute Nachricht zu verkünden, den Gefangenen, dass sie frei werden, den Blinden, dass sie sehen und den Unterdrückten, dass ich ihnen Freiheit bringe. Und meine sehr weise Schwiegermutter hat gesagt, Martin, nicht jedes Gefängnis hat Gitterstäbe und Schlösser. Nicht jedes Gefängnis hat Gitterstäbe und Schlösser. Und diese namenlose Frau, die erlebt, dass durch diese Berührung von Jesus, dass sie ihn irgendwo schnappt an seinem Mantel oder was auch immer, dass sie geheilt wird. Ganz heimlich, ganz still und leise. Und dann stellt Jesus diese unglaubliche Frage, wer hat mich berührt? In einer Menschenmenge, das ist wie in der Badewanne zu sitzen und zu fragen, warum bin ich nass? Ja, es ist absolut wild. Und seine Schüler hier, Petrus, sagen auch, Alter, du sitzt hier in der Sardellebix, ja? Es ist so hier und du sagst, jemand hat dich berührt. Und diese Frau weiß längst, was los ist. Und es kommt so rüber, dass sie es nicht verstecken kann. Und Jesus stellt diese Frage nochmal, sagt, nee, es hat mich jemand berührt. Wer war das? Wer war das? Jesus weiß eigentlich längst, was los ist, wer das war, und trotzdem stellt er diese Frage. Wer hat da die Verbindung zu mir gesucht? Er zwingt sie zu einer öffentlichen Ansage, zu einer öffentlichen Aussage. Und in Vers 47, da heißt es von dieser Frau, da wusste die Frau, dass sie es nicht verheimlichen konnte und zitternd, trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder und vom ganzen Volk erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte. Und sie erzählte, wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Ich habe das gelesen und dann dachte so, Jesus, wie unsensibel bist du eigentlich? Also mein erster Eindruck, sagen, du forderst diese Frau hier vor versammelter Volksmenge auf, zu sagen, wer sie ist, was ihre Geschichte ist, was für eine Krankheit sie hatte, die eigentlich dazu führt, dass sie hier überhaupt nicht sein darf. Und Jesus besteht darauf, dass sie das öffentlich sagt. Wer hat mich berührt? Stell dir das vor, was das für eine Situation für sie ist. Hätte es nicht gereicht, dass er sie kurz an die Seite nimmt, hier sagt er, hey Jungs, geht schon mal geschwind, sie anguckt, sagt, lass mal kurz miteinander reden. Nee, es ist etwas, das in der Öffentlichkeit passiert, vor aller Augen. Wenn du dich kurz in diese Situation reinversetzt, was glaubst du, haben die umstehenden Leute gedacht oder gesagt? Wenn du magst, kannst du auch ganz kurz laut den Raum äußern. Was denkst du, was haben die Leute, die da drumherum standen, gedacht und gesagt, als sie auspackt, warum sie hier ist, warum sie Jesus berührt hat und wer sie ist und was ihre Krankheit und ihr Grund für die Berührung von Jesus war? Was denkst du? Wie haben die Leute reagiert? Ja, Gesetz übertreten. Was noch?
Verwundert.
Warum verwundert? Dass ein Wunder passiert ist, haben es vielleicht nicht erwartet, nicht zugetraut. Was noch? Wie reagieren Leute, die da drum rumstehen, die das miterleben? Was denkst du? Überrascht, weil sie wiederum drumherum nicht geheilt wurden. Ja, vielleicht, genau. Genau. Verängstigt, hier so dieses Label, dieser Zustand, unrein, ich kann Gott nicht begegnen, hängt jetzt vielleicht auch an mir. Hat die mich auch berührt auf dem Weg zu Jesus? Ja? Vielleicht in der...
Peinlich berührt,
Fremdschäme so ein bisschen. Ja. Vielleicht zornig, vielleicht in der Hoffnung, dass Jesus sie jetzt hart zusammenfaltet. Wie um alles in der Welt kannst du nur. Du weißt ganz genau, was du hast. Du weißt ganz genau, was die Regeln sind. Warum bist du überhaupt hier? Warum fasst du mich überhaupt an? Du weißt doch, was es bedeutet. Man könnte meinen und erwarten, das wäre eine Möglichkeit, was so eine Reaktion ist. Eben vielleicht auch das ganze andere, was ihr genannt habt. Entsetzt, irritiert, staunend. Alles Mögliche könnte passieren. Es steht hier nicht, wie sie reagieren. Was du dich aber sehr konkret fragen kannst, ist, wie reagierst du, wenn jemand hier in der Gemeinde seine größte Schwäche oder seine dunkelste Situation sichtbar werden lässt? Wenn ihr vielleicht später beim Pizza-Essen irgendwo im Garten zusammensteht, die Woche im Hauskreis, oder wenn hier jemand so an den Punkt käme, ich stehe auf die Bühne und sage, was mich gerade zutiefst bewegt. Wie würdest du reagieren? Entsetzt? Irritiert? Staunend über den Mut? Mit Mitgefühl? Der Punkt ist, im Gegenteil zur Geschichte hier, haben wir, wenn das hier sich jemand äußert, mit ihr redet, die erzählt, was der tiefste Schmerz ist, wir haben weder eine Heilung direkt vor der Nase in dem Moment, noch ein zwingendes Happy End. Das kann passieren, ich will Gott das zutrauen, auf jeden Fall. Aber was für uns dran ist, ist eigentlich das zu tun, was diese Frau genauso tut. Halt eben für jemand anders. In deinem tiefsten Schmerz suchen wir gemeinsam die Verbindung zu Jesus. Ich halte dich fest in deine Kämpfe, mir bist du nicht peinlich und wir gehen gemeinsam zu Jesus. Ich trage dich dorthin, du fällst deswegen nicht aus der Gemeinde raus, du gehörst zu ihm. Es braucht diese Leute. Ich brauche solche Leute. In meiner Geschichte gibt es diese Leute. Menschen wie ein Markus und ein Simon, Freunde, die diesen wilden Weg mit mir gegangen sind. Da gab es verrückte Situationen. An einem Morgen in einer Ferienwohnung stehe ich plötzlich in einem See aus Sojasauce, Öl, Gewürze und sonst was, weil irgendein dummes Regal umgefallen ist, gerade in einer Zeit, in der so genau darum ging, zu fragen, Gott, was ist los? Und mitten in dieser Zeit, in der ich gehofft habe, Gott, jetzt redest du, bitte, am letzten Tag dieser Zeit mit einer hohen Erwartung und dieser Tag beginnt, dass dieses dumme Gewürzregal umfällt und ich stehe komplett emotional am Ende in diesem See aus Zeug. Leute wie Sie, Leute wie unsere Freundin Christina, Leute wie meine super weise Schwiegermutter, Leute wie ein geduldiger und fähiger christlicher Lebensberater, die waren da und es braucht solche Menschen. Und sie sind Teil von dem, was meine Geschichte ist. Sie sind Teil von diesem Wunder, dass wir seit 8 Jahren glücklich verheiratet sind. Wir waren gestern bei einer Hochzeit und haben das irgendwie dann mal so abends genießen ohne Kinder. Das war sehr großartig. Ja, wir mögen unsere Kinder, aber bei einer Hochzeit zu sein ohne die zwei ist auch schön. Ja, und das so ein Stück da drin zu erleben, zu sagen, hey, was für eine wilde Geschichte, was für ein Wunder hast du da, Gott, aus dem Hut gezaubert, durch Leute, durch Begebenheiten, durch Veränderungen, mitten in diesem tiefen Schmerz, mitten in dieser Verletzung, mitten in dieser Angst, Gott, was mache ich hier? Was macht Gott hier? Was macht Jesus hier? Was passiert mit dieser Frau? Wie geht er mit ihr um? Nachdem sie sich so öffentlich zu dem stellt, wer sie ist, was ihre Situation war, sagt Jesus diesen bemerkenswerten Satz, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Es sind drei Dinge, die daran bemerkenswert sind. Zum einen spricht er sie als Tochter an. Ob sie jetzt jünger war als er oder nicht, wir wissen es nicht. Aber wenn man jemand mit Tochter anspricht, ist es ein sehr, sehr nahes Verhältnis. Du bist ganz nah an meinem Herzen. Du bist Teil meiner Familie und damit wichtig. Dass er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Es heißt nicht, weil du genug Glaube hattest, ja, weil das Maß voll war und ding, 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 das ausgereicht hat, bist du gerettet, sondern weil du mit vielleicht deinem auch ganz schwachen, deinem verzweifelten Glauben zu mir gekommen bist. Und das dritte und letzte ist, dass er sagt, geh in Frieden. Beim Lesen habe ich mir gedacht, warum schickt Jesus die jetzt so weg? Warum wird die Frau nicht ein Teil von dieser Gruppe an Männern und Frauen, die mit ihm unterwegs sind? Ich habe mich gefragt, warum schickt er sie weg? Und dann hier noch mit so einer schnörkeligen Verabschiedung. Geh in Frieden. Ja? Und doch ist es mehr als nur eine Verabschiedung und mehr als ein, du bist jetzt gesund, jetzt kannst du gehen. Ja? Es tut dir hier niemand mehr was. Dieses Geh in Frieden bedeutet mindestens genauso, du hast wieder Frieden mit Gott. Und du kannst wieder nahe bei ihm sein, nach all dem, was du mit dieser Krankheit erlebt hast. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. So etwas passiert, wenn wir mitten im tiefsten Schmerz die Verbindung zu Jesus suchen. Du kennst deine Geschichte. Ich brauche nicht lang fragen, was es für dich ist. Du weißt es selber bestens. Und vielleicht ist dieser Sonntag die Chance, die Notwendigkeit, vielleicht die Hoffnung, das zum ersten oder zum wievielten Mal auch immer Jesus vor die Füße zu halten, zu sagen, hier bin ich. Du weißt es eigentlich längst und ich halte es dir hin. Und ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich komme mit meinem kleinen, schwachen, unzureichenden Glauben, was auch immer ist, ich komme zu dir damit. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich komme zu dir. Allein oder mit Menschen, die dich da drin nicht alleine lassen. Wir haben jetzt einen Moment der Stille. Ich lade dich ein, mit Jesus zu reden, wenn das für dich dran ist. Und ich mache dann einen Abschluss. Jesus, du kennst uns durch und durch und das ist ein großes Geschenk. Du kennst uns durch und durch mit dem tiefsten Schmerz, mit den Geschichten, die unser Leben geprägt haben und begleiten, die nicht einfach weggegangen sind, sondern da sind. Manchmal als der Elefant im Raum und manchmal als etwas, das nach einer Weile der Ruhe und vielleicht des Ignorierens irgendwie plötzlich wieder riesig groß da ist. Und wir kommen zu dir als Leute, die dich brauchen. Zu dir als derjenige, der sagt, dass du die Gefangenen frei machst. und wir haben es nicht in der Hand, wann und wie du das tust und vielleicht auch manches an negativen Erfahrungen, an Enttäuschungen mit Menschen, vielleicht auch enttäuscht von dir. Und wir halten unsere Situation dir hin, im Wissen, dass wir dich brauchen. Und darauf hoffen, dass du handelst. Mein Glaube ist nicht immer wahnsinnig groß, in den seltensten Fällen. Und mit diesem vielleicht kleinen, verzweifelten, vorsichtigen, manchmal ängstlichen Glauben halten wir uns an dir fest, kommen zu dir, suchen deine Nähe und bitten dich, dass du dich erbarmst, dass du dich zeigst, dass du mitten in der Zerbrochenheit Gutes tust, dass du einen neuen Frieden gibst, dass du Wunden heilen lässt, dass du Beziehungen wieder aufblühen lässt, was auch immer es ist, wir sind hier und wir brauchen dich. Und wir leben von dem, dass du wirkst. Und ich bitte dich um ein wahnsinnig feines Gespür, wo wir für jemanden Nahestehenden so ein Mitgeher sein können. Jemanden, der sich vielleicht gerade gar nicht traut, dir zu begegnen, aus einer Verletzung raus oder was weiß ich auch immer. Ein Helfer zu sein auf eine gute, feine Art, um so wieder eine neue, gute Beziehung und Verbindung zu dir entstehen zu lassen. Du hast uns gehört, was wir in der Stille gebetet haben, was wir in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren immer wieder im Gebet zu dir sagen. Erbarm du dich mitten in dem. Amen.